Von Wum bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Man hält auch ja das kapitalistische System. Man muss kaufen, kaufen, kaufen und man ist so wenig. Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was man auch in der Schule lernen sollte. Also wie ist man solidarisch und wie greift man vielleicht sogar auch ein? Weil ich glaube, dass viele Leute, auch wenn sie irgendwas bemerken würden, dass also gerne eingreifen würden, aber sich nicht trauen.
Ja, das ist, es ist immer schwierig mit Nachrichten. Also ich schaue nicht mehr Nachrichten im Fernsehen und ich höre sie nur. Und ich höre die Nachrichten und gucke dabei was Beruhigendes.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Boom bis Z, dem queer-feministischen Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Heute wagen wir ein Experiment, was wir so noch nie gemacht haben. Sicherlich ist es nicht neu, dass man ein Buch bespricht im Podcast, aber wir wollen uns ein Buch vornehmen, was viele Fragen in sich hat und wollen das besprechen. Aber zunächst einmal sage ich, wer überhaupt alles da ist. Und zwar, ich habe heute drei Gästinnen aus dem Team hier. Eine, von der habt ihr noch gar nichts gehört, und zwei, von denen ihr schon was gehört habt. Fange ich mit der an, von der ihr noch gar nichts gehört habt. Hallo Hanna.
Hallo.
Hanna, du bist gerade Praktikantin. Was machst du so im Leben?
Im Leben generell.
Ja, du hast studiert.
Ich studiere so Politikmanagement an der Hochschule, sogar internationales Politikmanagement, ganz fancy. Ich bin jetzt im vierten Semester und das ist das Praxissemester und deshalb bin ich hier bei Frauenseiten.
Das ist sehr, sehr schön. Wir hatten auch schon eine erste tolle Woche oder eine tolle erste Woche. Ich weiß nicht, wie rum man das sagen kann. Und dabei, wir wollen ein Generationengespräch machen. Dabei habe ich mir überlegt auch, dass ich Glennis einlade. Hallo Glennis.
Hallo ihr.
Ja, Glennis kennt ihr schon. Glennis ist eigentlich von der ersten Stunde der Frauenseiten fast da, oder?
Ja.
Man kann es schon so sagen.
Ja, fast. Und ich mache Pressepott und die Veranstaltung.
Genau. Und du hältst auch damit den Laden zusammen.
Ja. Auf eine Art. Ja, in gewisser Hinsicht.
Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann könnt ihr fast euch denken, wer auch noch mit mir hier sitzt. Und zwar ist das Latisha. Hallo.
Hallo.
Ja, wenn ihr ganz viel über Latisha erfahren wollt, könnt ihr die letzte Teamfolge mit Latisha hören. Aber du kannst auch noch mal sagen, was du gerade so machst oder was du studierst, ganz kurz.
Ja, genau. Also ich mache ja gerade mein Praktikum bei den Frauenseiten und sonst studiere ich an der Uni Bremen Politikwissenschaften und Soziologie.
Und heute sprechen wir nicht über Politik. Also jedenfalls nicht im strengsten Sinne.
Ja, das Private ist politisch, ne?
Ja, ja. Damit es ein Generationengespräch ist. Also ich bin Renate, die Moderatorin, die meistens alles moderiert, was hier auf die Ohren kommt. Und ich will natürlich noch einmal den Bogen spannen dazu, dass wir ein Generationen-Podcast sind. Und da haben wir uns jetzt hier schön drei verschiedene Generationen zusammengemischt. Und dann fange ich einfach mal an, denn ich gehöre zur Generation X und bin die Koordinatorin, die Leitung der Frauenseiten. Ja, und freue mich total über so ein wirklich waschechtes Generationengespräch. Anna, zu welcher Generation gehörst du?
Ich gehöre zu der Generation Z, genauso wie Latisha.
Finde ich jetzt interessant, weil ich habe auch, glaube ich, eine Folge lang immer Z gesagt und alle haben immer geantwortet mit Gen Z und dann war ich irgendwann so, oh Gott, ist das eigentlich jetzt peinlich? Und jetzt finde ich es gerade cool, dass du gerade auch Z gesagt hast.
Vielleicht sind wir beide peinlich, vielleicht ist keiner von uns peinlich.
Vielleicht ist es nicht peinlich.
Ja.
Und du, Glennis?
Ja, ich bin nach wie vor Boomer.
Sehr gut. Und in dieser Konstellation sprechen wir jetzt über das Buch von Mareike Kaiser. Das heißt, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon selber so gedacht habt. Ich weiß es doch auch nicht innerlich bei Dingen. Alle nicken. Genau. Und dieses Buch ist gerade erst im März rausgekommen, 19. März 2025. Und es hat einen Untertitel, der lautet 101 entlastende Antworten auf existenzielle Fragen. Mareike Kaiser kennt man schon aus dem Literaturbetrieb und dem Journalismusbetrieb, beispielsweise das Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter und ganz viele andere Sachen. Hier steht sogar der Sticker Spiegel-Bestseller-Autorin drauf. Genau. Und das Buch wird illustriert von Slinga. sieht sehr schön aus. Das kann man jetzt auch schlecht beschreiben im Podcast. Das muss man sich dann angucken. Vielleicht noch interessant, Mareike Kaiser ist Jahrgang 81 und eben schreibt ganz viel über das Thema Feminismus, Diskriminierung und gerne mit Humor. Und Slinger ist eine tolle Person, die illustriert und hat zum Beispiel auch mit Svenja Gräfen das Buch Radikale Selbstfürsorge gestaltet. Das klingt jetzt alles toll und es gibt 101 Fragen. Wie soll man denn jetzt anfangen? Wie soll man denn so ein Buch besprechen? Wie soll man das tun? Und wir haben das jetzt einfach so gemacht, dass wir ein paar Fragen rausziehen, spontan, oder?
Ja.
Und dann reden wir erstmal selber drüber und finden alleine eine Antwort und gucken dann, was im Buch steht.
Also vergleichen wir unsere Antworten mit Reis Kaisers.
Ja.
Ja, auch.
Wenn ihr einverstanden seid.
Ja.
Ja.
Let's go.
Ja, let's go. Anna, du sagst let's go. Dann kannst du ja mal einen Zettel ziehen hier.
Das kann ich machen, natürlich.
Stellt euch ein Raschelgeräusch vor. Geräusch oder es raschelt auch? Raschelt? Es raschelt.
Und nochmal ein bisschen ASMR machen.
Ja.
Ich öffne den Zettel.
Mach das nicht, ich schlafe gleich ein.
Die Frage ist passend. Warum ist Faulsein so schwer?
Was denkst du, Glennis?
Faulsein ist nicht schwer. Das ist eine Fangfrage. Faulsein, es ist ein Mythos, dass Faulsein schwer ist. Man legt sich hin mit einem Buch. Das geht ganz einfach.
Aber wenn das Buch jetzt sozusagen auch wie ein Fachbuch ist, dann ist es ja nicht so richtig faul sein, weil man liest ja, oder?
Wenn es ein Sach- oder Fachbuch ist, dann schlafe ich ein.
Ach so, na dann hilft es ja auch.
Ja.
Ja, ich denke, das Buch hat die Frage ja auch aus einem Grund so formuliert, warum ist das schwer? Und so, um jetzt doch mal die Politikstudium rauszuhauen, ich denke schon, dass da irgendwie, oder woran ich direkt gedacht habe bei der Frage, ist so, dass ich das auch kenne, dass mir faul sein manchmal schwerfällt, weil ich mir innerlich irgendwie Druck mache, dass ich doch eigentlich produktiv sein könnte, dass ich doch eigentlich irgendwie gerade was tun, also dass ich irgendwas anderes tun könnte, was für mich gut ist, was für andere gut ist, was vielleicht für das Studium gut ist. Oder werde ich mir vielleicht in den nächsten 3 Monaten denken, was fürs Praktikum gut ist. Und das ist ja auch irgendwie so das neoliberale Gefühl, was uns allen im Kopf irgendwie ist. Vielleicht dann nicht so sehr für die 68er-Generation, das ist sehr schön auch. Aber ich kenne das auch.
Total. Ich kenne das auch von mir, dass ich am wenigsten schaffe, wenn ich eigentlich die meiste Freizeit habe, weil ich mir dann irgendwie so diesen Druck mache, dass ich jetzt so viel Zeit habe und jetzt kann ich alle meine Erledigungen machen, aber irgendwie klappt es dann trotzdem nicht. Und ich glaube, dass man so mal faul sein, was auch immer das dann bedeutet. Also wenn ich faul bin, ich glaube, die Autorin meinte damit mal nichts tun vielleicht, mal ausruhen, sich entspannen. Das ist auch nicht immer einfach, finde ich.
Finde ich auch. Also ich kenne das genauso, das sage ich zu ganz vielen Leuten, wenn du dir vornimmst, schaffst du viel. Ich kenne das ganz genauso, wenn ich den ganzen Tag frei habe, dann fällt mir nur eine Sache zu machen, zu schwer. Stresst mich alles total. Ich habe jetzt die Rolle, dass ich ja eigentlich gar nichts dazu sagen soll, sondern ich soll jetzt mal im Buch nachschlagen, was da eigentlich steht.
Oh ja, mach mal.
Und in diesem Fall, weil ich habe es ja natürlich schon in der Vorbereitung mal gescannt, ist es total toll. Ich will da nicht alles vorwegnehmen, aber es gibt eine Anleitung in 5 Punkten, wie man faul sein kann. Und ich glaube, das würde uns allen helfen. Ich weiß nicht, ich darf ja dann gar nicht alle Punkte sagen, weil sonst lohnt sich das ja nicht, ins Buch zu gucken. Aber fang mal an. Mal sehen, wie ihr es findet. Genau, die erste Regel ist Füße hochlegen und weil sie sagt, am einfachsten ist es faul zu sein, wenn man die Füße hochgelegt hat. Und dann kommen wir aber schon zum zweiten Teil und da würde ich sagen, das würde ich vielleicht umdrehen dann, denn Punkt 2, der zweite Schritt wäre ein Snack und was zu trinken bereitstellen, was so in Greifnähe ist. Und wenn man dann gerade aber schon die Füße hochgelegt hat, ist das ja vielleicht ein bisschen unpraktisch. Also man sollte auf jeden Fall alle Tipps vorher lesen, bevor man das genau Schritt für Schritt macht, weil es geht dann nicht. Genau. Und ich sag noch Punkt 3 von 5, wenn ihr okay seid, eine Nicht-Aktivität auswählen. Weil es wird nicht so leicht sein, gar nichts zu tun, außer atmen oder so. Deshalb kann es helfen, sich auch was vorzunehmen. Zum Beispiel Radio hören oder Musik hören, Bravo lesen, steht hier auch als Vorschlag. Und für Fortgeschrittene, Glennis, so wie dich, Wolkenbeobachtung. Obwohl ich finde, das ist eigentlich so konkret, ich würde sagen, das kann man auch als Basic-Beobachtung machen. Ich kann mich zum Beispiel, wenn ich mich in das eine, in der einen, ja, auf das eine Sofa lege, kann ich genau mich so hinlegen, dass ich aus dem Fenster in den Himmel gucken kann. Das wäre doch ideal. Alle anderen Tipps werde ich nicht verraten. Ja, dann brauchen wir aber die nächste Frage. Wer will die denn jetzt ziehen? Da müsste ich mal die Fragentasse weiterreichen, den Fragenkelch mit den Zetteln.
Gut, ich nehme einen Zettel.
Glennis nimmt einen Zettel.
Sollte man auf die Frage, wie geht es dir, immer ehrlich antworten? Und meine Antwort ist sofort, kommt drauf an, wer fragt.
Ja, und wie es einem geht?
Ja, das auch.
Und wie viel Zeit die andere Person hat.
Ich würde aber auch sogar sagen, dass man sich vielleicht sogar auch die Frage stellen kann, ob man die Frage überhaupt noch stellt. Also ob man nicht vielleicht sogar auch irgendwie andere Möglichkeiten hat, wie man jemanden begrüßen kann, außer immer, ja, wie geht es dir? Weil zu 99% kommt sowieso immer gut.
Ja, ich glaube, da stimme ich dir zu. Ich glaube, also das so als Floskel zu benutzen, ist manchmal auch sehr verwirrend. Ich finde da immer die so die Alternative, was geht bei dir?
Mhm.
Oder was geht?
Ja.
Irgendwie besser.
Ja, finde ich auch.
Dann kann man so schön sagen, ja, ich mach gerade das und das, ich war gerade da.
Ja, total.
Habe ich den Tag über gemacht. Habe gerade gefaulenzt zum Beispiel.
Wolken beobachtet. Ja, weil ich finde auch, wenn es einem dann nicht so gut geht, dann sagt man trotzdem häufig gut. Und dann hat man das aber so im Kopf. Also man wird so direkt wieder dran erinnert.
Mhm.
Aber ich finde auch, dass ich mir mal so ein bisschen angewöhnen wollte, häufiger ehrlich zu sein. Und dann ja, kann man ja auch an der Reaktion sehen, dass man vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger ist, was man so fragt oder wie man jemanden begrüßt. Aber ich finde auch, ich würde auch sagen, wie Glennis, dass es total drauf ankommt. Also manchmal möchte ich dann auch einfach sagen, gut, und jetzt mit einer Person, die ich noch nicht so gut kenne, da jetzt ja stundenlang auszuschweifen, wäre auch ein bisschen zu doll für meine Verhältnisse.
Ja, wenn man ehrlich gefragt wird, kann man auch ehrlich, je nachdem, wie das ein guter Bekannter ist.
Ich finde es auch, um nochmal was zu sagen, ich finde es auch schön, ehrlich zu sein. Dann ich finde es auch wichtig, dass man sich in der Gesellschaft gegenseitig fragt, wie es einem geht. Also dass man, also so mit der ehrlichen, jetzt nicht als Floskel, sondern mit dem ehrlichen Interesse, dass man interessiert daran ist, wie es den Menschen im eigenen Umfeld geht. Aber das ist auch leichter gesagt als getan.
Ja, total. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass es eine Person in meinem Leben gibt, die mich manchmal so fragt, wie es mir geht, aber auch nicht zur Begrüßung, sondern wenn wir uns schon gesehen haben und dann irgendwann mitten im Gespräch fragt sie mich, wie geht's dir denn eigentlich? Und ich finde, die Frage hat dann für mich einen ganz anderen Charakter. Also als wäre das eine ganz andere Frage, als wenn mich jemand zur Begrüßung fragt, wie geht's mir? Also wie du ja auch schon meintest, Hannah, das ist ja wirklich eher wie so eine Floskel. Und irgendwie kommt die Frage gar nicht bei mir an und sagt irgendwie und so ein Instinkt zu sagen, gut.
Ich habe noch so eine bremische Alternative. Da wird ja oft dann gefragt, wo wollt ihr denn drauf los? Oder wo willst du denn gerade drauf los? Das ist ja eigentlich nur so zum Hallo dazu. Und für mich hat das so ein bisschen was von, was hast du jetzt gerade vor? Was ist gerade jetzt in diesem Moment gerade dein Thema? Das finde ich dann erstmal nicht so schlimm, wie geht's, weil man da ja sowieso vielleicht gar keine Zeit hat, drüber zu sprechen. Und ich möchte es auch nicht jedem erzählen.
Mhm.
Ja, genau. Aber ich werde jetzt dann mal ins Buch gucken.
Ja, gerne.
Hier steht was ganz Tolles drin, wirklich. Es steht ja darauf, die Frage ist ja, sollte man auf die Frage, wie geht's dir, immer ehrlich antworten? Sie sagt auch, es kommt drauf an, was man für ein Leben haben möchte. Und ich finde es ganz toll, wenn sie die Autorin Meinungsfreiheitsministerin wäre, würde sie am ersten Tag eine Wie geht's-Klausel erlassen und sagen, fortan ist es verboten, Personen ohne Vorwarnung zu fragen, wie es ihnen geht. Außer man ist ihre behandelnde Medizinperson. Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe, die an gemeinnützige Organisationen gespendet werden muss. Schön ist auch diese Illustration dazu. Da steht nur, wie geht's? Die andere Person sagt schlecht und dann wird geantwortet, schön. Weil man gar nicht richtig zuhört.
Ja.
Er zieht jetzt.
Sagen Sie ich mal. die Frage lautet, wie schaffe ich es, Nachrichten zu konsumieren, ohne dabei unterzugehen? Schwierige Frage, stelle ich mir jeden Tag. Schwer mit Instagram, also finde ich persönlich am schwersten. TikTok habe ich aus einem guten Grund, bin ich auch noch runtergeladen. Ich habe versucht, mir so einen Timer zu stellen. Für Instagram geht das ja auch. Kann man da auch für andere Apps anwenden, dass man da irgendwie nach einer halben Stunde erinnert wird, dass man jetzt vielleicht mal aufhören sollte. Aber ich finde das auch persönlich sehr, sehr schwierig.
Auch die einzige Antwort, die mir darauf einfällt, ist in Maßen. Also dass man halt irgendwie, ich sehe es auch nicht ein, apathisch zu sein und nicht zu wissen, was in der Welt los ist. Aber man kann sich absolut auch zu viel vornehmen, was das angeht, und dann in ein Loch fallen. Ich glaube so, ich nehme es mir, glaube ich, so ein bisschen vor, generell in der Woche ein bisschen zu wissen, was so passiert ist. Ich glaube, jeden Tag.
Wie machst du das? Also, wo suchst du da? Also, wie ist da deine Weltnews-Nachrichten-Routine?
Also, ich habe eine Zeitung, die monatlich kommt. Das ist Analyse und Kritik, die kann ich sehr empfehlen. Kommt halt monatlich und da lese ich halt jetzt nicht super oft drin. Lese ich halt, wenn die kommt. Und ansonsten muss ich zugeben, dass das meiste sonst über Instagram ist. Und da habe ich auch so einen Kanal abonniert, Jugendinfo. Da kommen dann jeden Tag so ein paar Dingsens und da gucke ich dann einmal die Woche, gucke ich rein und gucke, was so die Woche an Posts gekommen ist.
Ich kann mir schon denken, weil Glennis lächelt so, dass Glennis eine Empfehlung hätte, wie man zum Beispiel genderpolitische Nachrichten von der letzten Woche gut erfassen kann.
Ja, das ist, es ist immer schwierig mit Nachrichten. Also ich schaue nicht mehr Nachrichten im Fernsehen und ich höre sie nur. Und ich höre die Nachrichten und gucke dabei was Beruhigendes, vielleicht wie Pimple Popping oder was anderes ohne Ton. Ja, und weil ich den Pressepot mache, da suche ich alle genderpolitischen Nachrichten zusammen, stecke sie in den Pressepot und habe dann meinen Teil getan und dann lösche ich alles weg bei mir auf E-Mails und so weiter. Oder man kann ohne Handy leben und Krimis lesen. Das muss ich auch gestehen, das mache ich auch zum Teil.
Guckst du dann Nachricht, Fernsehen oder sowas? Also meine Eltern.
Nee, im Radio eher.
Ja.
Oder ich lese sie in The Guardian.
Hört ihr Radio?
Ja, Radio schon. So meine Morgenroutine und auch mein Wecker.
Das ist auch eigentlich die beste Art, wie ich so Nachrichten konsumiere.
Mhm.
Aber trotzdem höre ich viel öfter eher im Auto Radio als zu Hause.
Aber ich finde Radio auch angenehmer, weil es ja zwischendurch auch so Beiträge gibt. Das heißt, man kriegt nicht, also man wird nicht die ganze Zeit nur von Nachrichten beschallt, sondern hat zwischendurch auch mal eine Film- oder Theaterempfehlung. Mhm. So eine schöne Abwechslung.
Ich muss jetzt wieder gucken, ne? Ihr guckt mich an. Ich gucke jetzt wieder ein Buch. Im Grunde genommen gibt es keine eindeutige Antwort darauf. Ein Satz bringt mich gerade sofort an. Nochmal, das ist: Für die Nachrichtenflut und deine mentale Gesundheit gibt es keine allgemeingültige Antwort. Das heißt, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Grenzen und genau, die Autorin schreibt, dass es selber so, sie dann immer bei solchen Sachen so eine Phase hat, wo sie sich ganz tief so reinarbeitet und das braucht, um irgendwie die Situation zu verstehen. Andere Empfehlungen, wo es eben dann so ist, ich ignoriere das alles, damit es mir besser geht, findet sie auch problematisch, weil das eben einfach irgendwie dann bedeutet, dass man sich ja auch um gar nichts mehr kümmert. Ein cooler Tipp dabei ist, dass man am Ende einfach mal auf eine Seite geht, die nur gute Nachrichten hat. Und da hat sie auch eine Verlinkung für ein bisschen von allem, was ihr gesagt habt. Und nun soll ich jetzt auch mal eins ziehen oder wie machen wir das? Darf ich?
Ja.
Ich ziehe, aber ihr müsst antworten. Oder wie?
Ja, machen wir so.
Wie geht Solidarität?
Ja, wie geht Solidarität? Ich mache es so, dass ich fast alle Petitionen unterschreibe, die in meinen E-Mail-Inbox ankommen. Na, ich gucke erstmal auf das Impressum, ob das was oder was Windiges ist. Aber inzwischen spende ich nur 1 bis 2 Mal im Jahr, sonst wirst du irre und arm. Aber man kann auch, wenn es was einem am Herzen liegt, kann man es in den Socials teilen. So mache ich das einfach.
Ja, also ich würde auch noch sagen, dass Solidarität auch irgendwie über die eigenen Grenzen so hinausgeht. Also auch wenn man nicht betroffen ist, dass man da irgendwie einfühlsam ist und sich auch mit informiert, finde ich, dass man da irgendwie auch so eine Art Verantwortung hat, dass halt nicht immer ja auf Aufklärung halt die sitzen bleiben, die selbst betroffen sind, sondern dass auch mal natürlich auch im Rahmen irgendwie andere übernehmen können oder halt auch einen Blick darauf haben, dass man das halt auch nachvollziehen kann und versteht und nicht blind durchs Leben geht.
Ja, ich würde sagen, es gibt sehr viele verschiedene Arten, solidarisch zu sein. Es gibt dann einmal irgendwie so die verbale, also das seine Solidarität bekunden irgendwie, sich solidarisch, also es gibt so sich solidarisch äußern und es gibt so sich solidarisch zeigen und solidarisch leben und das ist irgendwie sehr groß und sehr weit gefasst. Das Gefühl hat auch sehr viele Personen sehr unterschiedliche Ansichten und ich finde, was ihr beide gesagt habt, ist schon irgendwie sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, für mich ist das auch irgendwie immer zu gucken, dass man andere Perspektiven mitdenkt, mit denen man solidarisch sein will und ich würde sagen, dass es dann auch immer sehr doll auf den Einzelfall ankommt, mit wem man da solidarisch ist, was man da so tun kann. Man kann solidarisch mit wohnungslosen Personen sein, indem man ihnen Geld gibt, wenn sie einen fragen. Man kann solidarisch mit einer Bewegung sein, indem man zu einer Infoveranstaltung hingeht und guckt, was man so für die tun kann. Man kann solidarisch sein, indem man zu einer Demo geht oder irgendwie sich sonst vielleicht sogar auch politisch organisiert. Irgendwie, es gibt ja auch sehr, also man kann solidarisch mit sehr vielen verschiedenen Dingen sein. Genau, und das ist im Endeffekt auch irgendwie so eine Haltung, dass man andere Menschen nämlich egal sind.
Ich würde auch sagen, besonders wenn man selber für etwas Bestimmtes kämpft, gehört ja auch irgendwie alles zusammen. Also alle marginalisierten Gruppen haben ja auch irgendwie so das gleiche Ziel, gehört zu werden und irgendwie diesen gesellschaftlichen Strukturen zu entkommen und neue Strukturen aufzubauen und alle zu inkludieren. Und irgendwie, ja, glaube ich, dass man da mehr so zusammenarbeiten kann und muss.
Witzigerweise ist es im Buch halt so, dass ein Beispiel genommen wird, wie das Klopapier ist alle auf der Bartoilette. Was machst du? Wirst du das auffüllen oder nicht? Ja, und ja, das ist irgendwie vielleicht auf eine Art banal, aber das Kleine gehört, glaube ich, genauso dazu wie das Große. Also das ist, glaube ich, für viele Leute doch wichtig, mit diesem kleinen Beispiel zu schnallen, was es im Großen dann bedeutet vielleicht. Ich will das jetzt gar nicht schmälern, was ihr gesagt habt. Aber so ist es eben im Buch, erinnere ich mich gerade. Oder noch viel schlimmer, es gibt kein Klopapier. Man muss dann zum Tresen gehen und sagen, macht es. Oder man macht es halt nicht, weil man denkt, ja, mir doch egal.
Oder man legt ein paar Papierhandtücher.
Das ist eine gute Analogie, finde ich. Das kann man sehr gut irgendwie auf dann auch das Größere, wo wir drüber geredet haben, beziehen, so. Wenn es geht einer sozialen Gruppe in der Welt irgendwie nicht gut, die werden unterdrückt, bist du solidarisch mit denen, tauschst du deren Klopapier aus.
Das ist auch genau in diesem Alltag, wo du vielleicht ehrenamtlich im Berufsleben als Betriebsrätin engagiert bist oder in der Gewerkschaft oder so. Da ist es halt auch so, dass du immer so Momente hast, wo du für alle, ja, du sollst für alle so kämpfen, aber genau. Man merkt halt so, dass man mit den Einzelnen spricht, dass viele für sich einfach nur so sind und für sich einstehen wollen. Die wollen dann, dass man für die mit einsteht, aber selber können sie das so schlecht zurückgeben. Das finde ich manchmal dann total hart, dass man dann trotzdem selber bei der Sache bleibt und sagt so, ja, nee, aber für mich ist das wichtig.
Ja, ich finde auch, also Solidarität ist, finde ich, auch keine Eigenschaft, die irgendwie fürs Individuum gilt. Ich finde, das ist etwas, was man nur in der Gruppe machen kann.
Am Anfang des Artikels steht, Solidarität muss wehtun. Denkt ihr, das ist so? Also das hat eine Person zu der Autorin gesagt. Nicht, dass sie das so unterschreibt, aber...
Ich finde nicht, dass es muss. Aber ich finde, dass Solidarität auch nicht Solidarität ist, wenn man es nicht mit in Kauf nimmt.
Wenn man spendet, kann man sagen, dass es wehtut. Helfe ich gern.
Ja, ist ja auch für deine Steuererklärung, ne?
Also ich weiß auch nicht, ob Solidarität immer wehtun muss. Also besonders, wenn du jetzt auf die verbale Ebene gehst, wenn jetzt eine nicht betroffene Person eingreift und was dazu sagt, dann tut es ihr theoretisch nicht unbedingt weh, weil sie ja nicht betroffen ist. Und ich finde, da kann man dann eher so seine Privilegien nutzen.
Wie bringt man denn mal die anderen?
Ja, man kann mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich finde, das ist eine, also ich, da braucht es einfach auch eine Awareness für, um jetzt dieses doofe englische Wort zu benutzen, aber da braucht, also da muss ja in der Gesellschaft sich auch, also so was ändern, dass man sich mehr bewusst ist als Person, oder dass ich mir als Person mehr bewusst bin, dass meine Zwecke irgendwie mit anderen Personen das gemein sind. Also dass wir alle irgendwie, dass wir das gleiche Ziel haben und dass wir dann auch besser, also dass wir nicht gegeneinander arbeiten müssen in der Gesellschaft, sondern eher miteinander. Ich finde, dann kann man auch besser solidarisch sein.
Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was man auch in der Schule lernen sollte. Also ja. Wie ist man solidarisch und wie greift man vielleicht sogar auch ein? Weil ich glaube, dass viele Leute, auch wenn sie irgendwas bemerken würden, dass also gerne eingreifen würden, aber sich nicht trauen. Also ich glaube, so dieses Lautwerden in der Öffentlichkeit, wenn dich andere Leute sehen, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das so dann vorstellt. Und im Nachhinein denkt man sich ja immer so, hätte ich vielleicht mal was gemacht. Und ich glaube, für so diese spontanen Aktionen, dass man, wenn man was sieht oder hört, dass man dann auch vielleicht direkt was dazu sagt, das könnte auch ja in der Schule gelernt werden. Würde ich nicht schlecht finden.
Das ist total die gute Idee, weil in der Schule gibt's, ich meine, du bist da ja auch ziemlich nah an Latisha, so hast ja schon Erfahrung gesammelt, so mit Bildungsarbeit. Und ich so als so Elternteil finde auch so, dann werden immer so Einzelthemen rausgesucht, so, aber Solidarität funktioniert ja eigentlich in jedem Fall. Immer.
Könnte eigentlich ein ganzes Schulfach werden.
So könnte man auch.
Ja. Und Erste Hilfe könnte auch mit drin sein. Das ja. Haben wir auch in Deutschland nicht.
Gibt es in anderen Ländern Erste Hilfe in der Schule?
USA ist das ja, glaube ich, ein größeres Ding, dass man, also die können da alle Erste Hilfe leisten und wir lernen das höchstens, wenn man einen Führerschein macht. Oder halt privat.
Oder wenn du Ersthelferin wirst in einer Firma, da gibt es auch immer welche. Die einen machen Brandschutz, die nächsten das und so weiter.
Mhm. Aber ich finde das so absurd, dass das, also dass wir das nicht in der Schule lernen, weil man ist ja eigentlich verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten, oder nicht?
Ja, schon, oder? Ich ja. Könnte es nicht gerade.
Also zumindest, ich würde es mir halt irgendwie nicht so zutrauen. Mhm. Also ich hätte, glaube ich, auch Angst, was Falsches zu machen. Und dann macht man es eher nicht, was ja auch total blöd ist.
Ich habe jetzt die Tasse bei mir, aber ich bin gar nicht dran.
Also wenn wir in die Reihenfolge gehen, kann ich nochmal ziehen.
Oh ja. Raschel, raschel.
Ist gut. Wie lernt man eigentlich an sich zu glauben?
Oh, da kann ich mich auf jeden Fall an die Antwort im Buch erinnern, aber die darf ich ja nicht vorweggreifen.
Wie lernt man endlich an sich zu glauben? Ich glaube, da müssen alle erstmal tot sein. Die anderen drängen sich zu sehr auf. Und wenn es sich 30 Jahre später herausstellt, dass ich damals recht hatte, dann kann sich keine andere dran erinnern.
Also bei dir, Glennis, klingt es auch so ein bisschen an so einen Appell, dass man wachsam ist, was für, heute würde man sagen, toxische Personen man um sich rum hat, so nah dran hat vielleicht, und dass man die, dass man sich von solchen Leuten, die einen klein machen und verstummen lassen wollen, wie sagt man das?
Mhm.
Die einem, ja. Dass man sich davon auch so ein bisschen wegbewegen sollte.
Ich glaube aber, das passiert auch schon von ganz alleine. Also ich glaube, je nachdem, was man für eine Person ist und wie man aufgewachsen ist, was man für Erfahrungen gemacht hat, irgendwie kommt dieser Zweifel, dass man nicht gut genug ist, dass man das irgendwie doch nicht schafft. Das ist ja auch Teil des Systems, des kapitalistischen Leistungsgesellschaftssystems, weil man immer mehr machen kann und nie gut genug ist.
Ich muss auch was kaufen, damit du besser wirst, weißt du, ne?
Ja,
kaufen geht gar nichts.
Ja, aber ich glaube, man guckt halt einfach generell viel zu sehr nach rechts und links. Und es gibt immer eine Person, die irgendwas besser kann. Und ich glaube, wenn man erstmal anfängt, einfach mal zu machen, und dann funktioniert es vielleicht, oder beim zweiten oder dritten Mal und alles in seinem Tempo, dann kommt man, glaube ich, auch erstmal so drauf, ja, das kann ich eigentlich auch. Gar nicht so ein Problem.
Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es auch irgendwie so in den Strukturen liegt, dass einmal irgendwie Erziehung auch irgendwie ein Ding ist. Meistens ist dann ja irgendwas in der Kindheit passiert, wenn man nicht glaubt. Gott, ist ja bei fast jedem so. Und dann halt auch ja das kapitalistische System. Man muss kaufen, kaufen, kaufen und man ist so wenig. Und man ist auch einfach so wenig. Also man agiert auch einfach so wenig nur für sich selber. Und hat so sehr wenig autonom das Leben in der Hand. Also man organisiert ja sich nicht das Leben komplett frei, so wie man es möchte. Und ja, also die beziehungsweise Antwort wäre dann Revolution.
Ja.
Aber vorher hilft vielleicht auch Therapie.
Ja.
Hat bei mir auf jeden Fall geholfen. und politisch organisieren und sich so fühlen, also so was machen, in die Hand nehmen. Dann muss man irgendwann an sich glauben. Vielleicht muss man sich auch ein bisschen, ich musste mich ein bisschen zwingen, dahin zu, also so auf den anzufangen, dahin zu kommen. Mein Gott, wird auch noch dauern, aber.
Ich persönlich glaube auch, dass es schön ist, wenn man merkt, dass die anderen auch so strugglen. Das reicht eigentlich schon oft. Und ja, ich meine, ich habe jetzt so leicht gesagt, man kann sich so fernhalten und es gibt ja so Situationen, wo man sich nicht fernhalten kann. Man kann sich ja als Kind nicht von der Familie fernhalten oder so. Und deswegen jetzt nochmal die Antwort aus dem Buch. Ich blätter nochmal. Sie schlägt vor, dass man einfach Menschen findet, die an sich glauben und dass Leute hat, die einen toll finden. Und wenn man die noch nicht hat, fängt man erstmal an, sich an die ranzuhängen, die man selber toll findet und sagt denen das auch. Und so wird man sich finden und sich gegenseitig bestärken. Keine hundertprozentige Garantie, aber.
Aber es ist interessant.
Ja.
In Gemeinschaft leben. Vielleicht auch, muss man an sich selbst glauben, das auch gar nicht alleine hinkriegen. Vielleicht werden wir alle irgendwie feststellen, dass wir alle irgendwie nicht so gut an uns selbst glauben können.
Wir sollen ja auch nicht so doll an uns glauben, damit wir ja noch was kaufen zum, Friseur gehen oder.
Ja. Oder noch das System umschmeißen.
Ja. Nein. Wenn wir damit beschäftigt sind, dass wir mit uns beschäftigt sind, haben wir keine Zeit für Revolution.
Ja. Ich glaube, es kommt auch darauf an, was für Ziele man sich setzt. Also meistens setzt man seine Ziele so oder so viel zu hoch und dann erreicht man sie auch nicht oder nur sehr schwer. Und ich glaube, wenn man einfach auch mal ein bisschen mehr zufrieden damit ist, was man schon geleistet hat und was man alles schon die ganze Zeit schafft, dann kann man vielleicht auch besser an sich glauben.
Sagt sich halt leicht. Wir müssen dran arbeiten. Ich habe gar nicht in die Tasse geguckt. Guck mal rein. Ist
da ist noch eins.
Da ist noch eins. Wer möchte? Dennis?
Wie komme ich von meinem Crush weg? Also ich kann mich gerade noch an sowas erinnern und es war schmerzhaft und hartnäckig. Aber jetzt ärgert mich sowas nicht.
Ich würde auch sagen, ganz viel Zeit vielleicht und kein Stalking auf Instagram.
Ja, das ist wirklich sehr hartnäckig. Hobbys suchen. Neuen Crush.
Auf jeden Fall immer einfach überschreiben mit so neuen.
Aufeinander werfen, auf einen Haufen. Nee, ich glaube, mein erstes Ding ist auch Zeit und Hobbys und vielleicht auch mehr an sich selbst glauben.
Mal in so ein Buch reingucken, das heißt, ich weiß es doch auch nicht und sich mit anderen Fragen beschäftigen.
Ja.
Und täglich halbe Stunde Wolkenbeobachtung vielleicht, würde ich verordnen.
Und wenn es ein Mann ist, dann musst du ihn einfach nur kennenlernen besser.
Ja, stimmt.
Einfach mal in Urlaub fahren. So, dann schlage ich jetzt das Buch auf. Ja, einen neuen Crush suchen. Die Antwort. So einfach ist es.
Daumen hoch, Emoji.
Und? Wollt ihr das Buch haben?
Ja.
Ich glaube, das wäre so total lustig, so als Kennenlernspiel. Also manche Fragen.
Als Kennenlernspiel auf einem Date und dann so bei dem, wie werde ich meinen Crush los? Ja, ich bin ja hier schon. Das war der Plan.
Ja, genau. Wenn man irgendwie so Introvert ist und nicht weiß, was man fragen soll, dann schreibt man sich so ein paar Fragen auf. Hat aber auch schon ein paar kluge Antworten, die man eventuell sonst mitnehmen kann. Genau. Ich glaube, wir werden nochmal ab und zu über ein paar Fragen sprechen, glaube ich. Einfach so in der Redaktion, oder?
Ja.
Das wäre ein gutes Partybuch.
Ja, ein Partybuch, ne?
Mhm.
Die Antworten sind manchmal zu lang, deswegen ging das nicht mit den Karten, dass es auf der Rückseite steht. Aber sonst wäre das auch lustig.
Wir brauchen nochmal eine zweite Spielversion.
Wir sind ja schon immer so ein bisschen Spielefieber, oder?
Jetzt nach dem Kniffelturnier?
Ja.
Stadtland Fluss? War nicht schlecht.
Stadtland Frage. Mehr gibt es da nichts zu sagen. Das war unsere erste Audiobuchrezension. Das hat mich sehr gefreut mit euch.
Das fand ich sehr.
Ich auch.
Und lustig.
Sehr, sehr lustig. Okay, dann danke euch, dass ihr da wart.
Ja, sehr gerne.
Gerne.
Sehen, was wir als nächstes machen. Noch ein Buch rezensieren als Audio? Wer weiß. Das war von Boom bis Z, der feministische Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Der Podcast ist ein Projekt vom Verein Frauen lernen gemeinsam und den Frauenseiten Bremen, Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen, mit besonderem Dank an Paula, René, Lilly, Ling, Laura, Hanna, Jude, Salam, Luisa, Andrea, Nina, Irene und Mara. Musik Imke Bolz, Artwork Luisa Hahn, mit besonderem Dank an Pia Brandt, Social Media die Frauenseiten Social Media Unit, Schnitt Renate Strümpel, Mastering Jana Fischer und vielen, vielen Dank an Hanna, Tisha und Glennis, dass sie mit mir hier waren. Ihr habt Fragen oder Vorschläge oder wollt euch einbringen, schreibt einfach eine Mail an frauenseiten@bremen.de oder nutzt das Kontaktformular in den Shownotes. Bis dann!